Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schäfer-Noske. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr, da hatte in Montpellier das Tempest Project Premiere, frei nach Shakespeares Sturm. Eine Inszenierung von Peter Brook, der mit seinen 96 Jahren immer noch unermüdlich arbeitete. Vor der Aufführung hatte der legendäre Theatermacher damals noch einmal selbst sein Publikum begrüßt. Im Rollstuhl wurde er auf die Bühne gefahren und er beschloss seine kleine Ansprache so.
Der Regisseur, der die Schauspieler nicht nur ermutigt, sondern mit seiner Aufmerksamkeit auf der Bühne etwas zum Leben erweckt, genau diese Rolle fällt nun Ihnen zu. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.
Das klang schon ein wenig nach Abschied. Heute wurde nun bekannt, dass Peter Brook gestern im Alter von 97 Jahren gestorben ist. Er hat mit seinen Inszenierungen und Projekten international für Furore gesorgt, allen voran mit dem neunstündigen Sanskrit-Epos Mahabharata. Und in seinem Buch Der leere Raum lieferte er 1969 die theatertheoretische Grundlage für seine Arbeit. Für einen Theaterakt braucht man nur einen leeren Raum, so sein Credo, durch den einer geht, während ihm ein anderer dabei zuschaut. Eberhard Spreng über einen Mann, der Theatergeschichte geschrieben hat.
Ein Hocker, ein paar Stäbe oder Tücher, kaum Requisiten und einige Schauspieler von fast allen Kontinenten der Erde, mehr brauchte er nicht. Bei Peter Brook führte das Theater immer von der Fülle der Erscheinungen in die pure, klare, die reduzierte und poetische Essenz der erzählten Geschichte. Der 1925 als Kind einer Familie russischer Juden in London geborene Theater-, Opern- und Filmregisseur hat auf afrikanischen Marktplätzen und in Londoner Traditionstheatern, auf französischen Freilichtbühnen und in Opernhäusern inszeniert. Afrika, Indien, Ostasien und die Literaturen der Welt haben ihn nie von einer urbritischen Nüchternheit abgebracht, die man als Kühle hätte missverstehen können. Und auch seine Inszenierungen von Stoffen anderer Kulturen hatten selbst in den 1970er und 80er Jahren nie etwas Folkloristisches oder Multikulti-Berauschtes. Spätestens mit dem Mahabharata war Brook auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft angelangt. Er inszenierte es 1985 in einem Steinbruch bei Avignon. Das indische Epos wurde sein Opus Magnum, eine neunstündige Theaterzauberei. Erstaunt rieben sich die Zuschauer die Augen. Was wie Kinderspiel im Sand aussah, konnte wirklich von Göttern und Helden erzählen. Mit dem Mahabharata haben wir folgende schöne Erfahrung gemacht. Eine große Legende wird mit ganz menschlichen Mitteln erzählt, fernab des Schematischen und jeder vorgefassten Vorstellung von Gut und Böse. Es geht wirklich um die ganze Komplexität des Menschenlebens. So etwas finden wir bei Shakespeare, in Teilen der europäischen Geschichte, aus tausenderlei Gründen in Afrika, in Indien und anderen Ländern, die noch heute eine starke Tradition einer mit dem Alltag verbundenen Kultur haben.
Il y a une forte tradition qui rentre dans le comportement actuel des gens.
Seit seinen Arbeiten am Covent Garden Ende der 1940er Jahre wollte der Brite den starren Akademismus des damaligen englischen Theaters überwinden. Deadly Theatre, totes Theater, nannte er das. Er arbeitete auch mit der Royal Shakespeare Company und inszenierte Filme wie sein Moderato Cantabile mit Jean-Paul Belmondo und Jeanne Moreau, bevor er bei Reisen unter anderem durch afrikanische Länder auf die Erkundung neuer Theaterformen ging. Nach einem äußerst rastlosen Lebensabschnitt ließ sich Brook Mitte der 1970er Jahre mit seinem internationalen Ensemble in einem seit langem verlassenen Pariser Theater nieder. Dieser Raum mit seinem alten Putz konnte zugleich ein Innen und ein Außen verkörpern. Seine Inszenierungen waren immer Welttheater im Salonformat. Das galt aber auch für seine Opernversionen, vor allem La Tragédie de Carmen 1981, Impression de Pélias 1992 und Une flûte enchantée. All das spielte auf einem simplen Karree, mal bedeckt mit Tatami-Matten, mal mit Teppichen, mal mit Sand. Und es passte zu Überlegungen, die der Meister in seinem berühmten theatertheoretischen Buch Der leere Raum 1977 beschrieben hatte.
An empty space doesn't mean nothing.
Der leere Raum bedeutet ja nicht, dass da nichts ist. Wichtig ist das Nichts als Ausgangspunkt. Man beginnt mit dem Nichts und trägt nur das hinein, was sich als notwendig erweist. Im normalen Theater fängt die Arbeit mit dem Bühnenbildner an. Der wird ja engagiert, um etwas zu produzieren. Und deshalb kann man schon bei der ersten Probe nicht mehr mit dem Nichts anfangen.
So you can't start your first rehearsal with nothing.
in dem Brugschen leeren Raum, der die Fantasie des Zuschauers natürlich stärker anregt als opulente Aufbauten, trashige Müllhalden oder Heere von Videoscreens, machten die Inszenierungen des Briten auch Unterschiede zwischen den Kulturen kenntlich. Allein schon durch das je andere Spiel, zum Beispiel des Briten Bruce Myers oder des Japaners Yoshio Ida, des Maliers Sotigu Kouyaté oder des Deutschen David Bennett. Die europäische Kultur hat das Denken enorm weit entwickelt. Das ist ein Denken, das die Welt ausmisst, Entscheidungen fällt und Schnitte macht. Ein afrikanischer Darsteller ist in der Regel organischer als ein europäischer. Er ist ein Ganzes, er ist intelligent, aber seine Intelligenz herrscht nicht über seinen Körper oder seine Gefühle. Ein Leben, das so klar wie ein Kristall gewesen sein soll, erzählte Pieter Bruck 2004 in einem Stück über den malischen Sufi Thierno Bocar. 10 Jahre zuvor hatte er eine andere biografische Arbeit realisiert, eine Untersuchung über das Rätsel des Gehirns in seinem Lomki nach Aufzeichnungen des Neurologen Oliver Sacks. Und er kehrte neben seinen aufs kammermusikalische konzentrierten Operninszenierungen auch immer wieder zu Shakespeare und zu Samuel Beckett zurück, dessen Glückliche Tage der Kosmopolit in Englisch und Französisch inszeniert und dessen Kurzdramen er 2008 unter dem Titel Fragments realisierte. Brucks Theater blieb bis zum Schluss ein Erprobungsraum für die großen Leidenschaften der Menschheit. Es war wie herausgehoben aus dem medialen Lärm der Welt, eine Raumstation in der Umlaufbahn, deren Sendbotschaften jetzt für immer verstummen.
Der Theatermacher Pieter Bruck ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Das war ein Nachruf von Eberhard Spreng. Seit heute Nachmittag um 4 findet in Marbach am Neckar eine Feier statt mit Reden und Lesungen. Mit dabei der 95-jährige Martin Walser. Er übergibt nämlich heute seinen Vorlass offiziell an das Deutsche Literaturarchiv, das er selbst mal als Kirche des unterirdischen Himmels bezeichnet hat. Seit 1955 sammelt das Archiv am Geburtsort von Friedrich Schiller Texte und Dokumente von Dichterinnen und Dichtern, auch natürlich von Schiller selbst, wobei dessen Manuskripte zu einem großen Teil auch in Weimar lagern. Friedrich Hölderlin, Franz Kafka und Hermann Hesse sind weitere berühmte Namen aus der langen Liste der Nachlässe und Vorlässe des Archivs, jetzt also auch Martin Walser. Ich habe vor der Veranstaltung mit Ulrich von Bülow gesprochen, dem Leiter der Abteilung Archiv im Deutschen Literaturarchiv. Und als erstes habe ich ihn gefragt, was man denn von Martin Walser im Marbach künftig alles finden kann.
Das literarische Archiv von Martin Walser ist zunächst mal sehr groß. Martin Walser hat kaum jemals etwas weggeworfen und er hatte genug Platz in seinem Haus am Bodensee, alle Dinge unterzubringen. Im Kern handelt es sich um Handschriften. Er hat ja alles mit der Hand geschrieben. Es sind also zu allen Büchern eigentlich Handschriften vorhanden, Materialien. Es sind 75 Tagebücher erhalten. Das ist etwas ganz Besonderes. Für ihn ist das so eine Art Sammelbecken, eine Spielwiese oder ein Speicher für alles Mögliche. Da schreibt er Träume hinein, protokolliert, was am Tag geschah. Oder er notiert dort auch Ideen und Sätze für künftige Werke. Und weil er einzelne Stellen später finden möchte, legt er sich dann schon vorsorglich lange Register anzugeben Band. Dann gibt es einen weiteren großen Komplex, das sind die Korrespondenzen. In der langen Zeit seines Lebens und Wirkens haben sich da natürlich auch sehr viele Briefe angesammelt, auch von großen anderen Autoren, Alfred Anders, Ingeborg Bachmann, Heinrich Böll, Jürgen Habermas, Uwe Jonsson, Arno Schmidt, Siegfried Unselt. Sie alle sind dort vertreten und noch viel mehr. Das ist also an sich schon eine Riesenfundgrube, nicht nur für das Leben und Werk von Martin Walser, sondern auch für andere Autoren. Dann gehören schließlich zum Nachlass riesige Sammlungen von Fotos, aber auch von Abbildungen, von Grafiken. Es gibt dort natürlich auch einen Computer und es gibt schließlich Zeitungsausschnitte und auch eine große Anzahl von Büchern. Also wir werden nicht die komplette Bibliothek von Martin Walser übernehmen, aber doch eine sehr repräsentative Auswahl von mehr als 7800 Bänden. Und da kann man eben dann anhand der Anstreichungen, Widmungen und Anmerkungen auch viel dran ablesen. Also wie Martin Walser sich über die Jahrzehnte mit anderen Autoren auseinandergesetzt hat.
Da ist ja Martin Walser wirklich ein Glücksfall für Sie, denn Schiller hat ja seine Entwürfe und Manuskripte immer vernichtet, sobald ein Werk veröffentlicht wurde. Sie haben gesagt, es gibt viel Handschriftliches von Martin Walser. Hat er eine leserliche Schrift?
Ja, eigentlich ja. Also er schreibt sehr groß, Also beispielsweise für so einen mittleren Roman sind das locker im Manuskript 1200 Seiten. Und ja, das kann man eigentlich ganz gut lesen. Es ist ein bisschen komplexer wird es im Tagebuch, weil Martin Walser auch Kurzschrift gelernt hat. Da ist eben manches auch in Kurzschrift, aber wenn man die Kurzschrift kann, dann kann man auch eben auch das lesen.
Martin Walser ist ja jetzt schon Teil der deutschen Literaturgeschichte, aber auch der Zeitgeschichte. Sie haben das schon ein bisschen angesprochen, auch mit den Korrespondenzen. Was sind da für Sie die Themen, die jetzt mit diesem Vorlass erforscht werden können?
Die Themen sind fast, würde ich sagen, so vielfältig wie die gesamte intellektuelle Geschichte der Bundesrepublik und die Literaturgeschichte seit 1950, sagen wir mal. Also man kann dort die Entstehung der Werke von Martin Walser im Detail verfolgen. Er hat ja so eine eigenartige Methode entwickelt, auch Realitätspartikel neu zu kombinieren in seinen fiktiven Werken. Es gibt ja zu manchen Romanen, da hat er ganze Nachlässe ausgewertet. Und diese Nachlässe sind auch da. Also es sind Nachlässe im Vorlass, die Vorarbeiten sind oder Materialien, besser gesagt, für Romane. Man kann in den Tagebüchern und auch sonst in den Papieren sicher viel Unveröffentlichtes auch finden. Und man kann natürlich auch seine Rolle als öffentlicher Intellektueller über viele Jahrzehnte verfolgen. Zu diesen Sachen sind eben nicht nur Manuskripte, Materialien erhalten, sondern auch Leserbriefe. Die Briefe, die er bekam, nachdem er die Paulskirchenrede gehalten hat, die füllen drei recht große Kartons. Also es sind unwahrscheinlich viele und die Meinungsvielfalt ist dort auch sehr weit. Das ist an sich eine ganz einmalige Quelle auch für ein Stimmungsbild sozusagen, für die deutsche Mentalität und für die Vielfalt der Meinungen, die es gab zu diesem Zeitpunkt.
Ulrich von Bülow war das, Leiter der Abteilung Archiv im Deutschen Literaturarchiv in Marbach, das gerade den Vorlass von Martin Walser offiziell überreicht bekommt. Der Krieg in der Ukraine hat auch Kulturprogramme zunichte gemacht. So war zum Beispiel im Mai in Odessa ein gemeinsames Konzert des Bundesjugendorchesters mit dem Youth Symphony Orchestra of Ukraine geplant. Durch den Krieg musste nicht nur der gemeinsame Auftritt ausfallen, dem ukrainischen Jugendorchester ist auch seine gesamte staatliche Förderung weggebrochen. Um die Arbeit des ukrainischen Jugendorchesters aufrechtzuerhalten und zu unterstützen, sind die beiden Jugendorchester jetzt auf Benefiztournee gegangen. Und heute Nachmittag sind sie in Berlin aufgetreten. Mit einem Programm, Uwe Friedrich, das man ja durchaus als politisch bezeichnen könnte, oder?
In der Tat, so möchten sie es jedenfalls verstanden haben. Es fing an mit den Geschöpfen des Prometheus von Ludwig van Beethoven. Klar, Beethoven steht immer für Freiheitspathos und für das Individuum. Dann gab es von Boris Liatyschinski Graschina, eine symphonische Ballade. Und zum Schluss, um nicht allzu heroisch und kriegerisch zu enden, dann nach der Pause noch Antonin Dvořáks 8. Symphonie, die ja einerseits sowas leicht melancholisch es hat, aber dann doch auch wieder optimistisch, schon allein durch die ganzen Volksmusikanklänge. Bei Liatyschinski geht es in Graschina um eine litauische, interessanterweise Prinzessin, die sich gegen Deutschordensritter in die Schlacht geworfen hat. Also da müssen wir jetzt weder an Litauen noch an den Deutschen Orden denken, sondern es geht selbstverständlich um das Selbstbestimmungsrecht eines Volks. Und wir können mal einen Ausschnitt aus diesem Schlachtengetümmel hören.
Es wird ja immer wieder viel von der verbindenden Kraft der Musik gesprochen. Uwe Friedrich, konnte man denn davon heute etwas spüren bei diesem Konzert?
Also gleich in mehrfacher Hinsicht, und zwar nicht auf dieser simplen Art von, na, wenn wir Beethoven hören, sind wir uns alle einig und sind Freunde und Brüder und Schwestern und es ist auf ewig Frieden, sondern ein wirklicher Austausch zwischen den Musikerinnen und Musikern. Es waren 50 aus der Ukraine und 30 aus Deutschland, also ein relativ volles Podium, was schon allein deshalb sehr gut ist, weil Streicherformationen ja immer umso mutiger spielen, je mehr sich da zusammenfinden. Dann kommt es nicht so sehr auf den Einzelnen an und jeder traut sich was. Und das machen die auch noch mit ungeheurer Präzision unter dem Dirigenten Artim Lonhinov. Das geht immer nach vorne, immer volle Kraft voraus, aber mit großem Gespür für die musikalischen Strukturen. Was aber fast noch wichtiger ist als dieses gemeinsame Musizieren, ist, dass das Bundesjugendorchester sich schon immer für die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen eingesetzt hat. Das ist sozusagen das Patenorchester. Die arbeiten regelmäßig seit der Gründung des ukrainischen Orchesters 2017 zusammen, proben gemeinsam. Und dann ist noch wiederum Schirmherr des Bundesjugendorchesters, sind ja die Berliner Philharmoniker, dadurch eben jetzt auch in der Berliner Philharmonie die Möglichkeit zu spielen, die da auch so eine Mentorenfunktion haben. Und man merkt, es gab so eine kleine Rede. Und was man als Berliner, ich wohne jetzt schon ziemlich lange hier und das ist für mich sozusagen salopp gesagt die örtliche Musikbude, aber man merkte, was das für die auch für ein besonderes Erlebnis ist. Die Harfenistin sagte, hier an dem Traumort zu spielen, an einem der berühmtesten Konzertsäle der Welt, ist natürlich allein schon toll.
Das Ganze ist ja ein Benefizkonzert, das heißt, mit dem Erlös soll dann auch die Arbeit des ukrainischen Jugendorchesters unterstützt werden. Wie kann denn dieses Orchester zurzeit überhaupt arbeiten? Weil das sind ja Jugendliche, die sind vermutlich geflohen und über verschiedene Länder verteilt gewesen, oder?
Einige sind tatsächlich aus der Ukraine angereist, andere sind in Europa, manche, wenn ich das richtig verstanden habe, studieren auch hier in Europa. Der Dirigent jedenfalls hat gerade in München zu Ende studiert. Die waren jetzt in Rendsburg, haben sich auch schon in Slowenien zu einer Arbeitsprobe getroffen. Also die halten die Fahne weiter hoch. Aber das ist natürlich teuer, deshalb wurde auch gesammelt. Und das ist wirklich eine gute Sache. Es war ein extrem erfreuliches Erlebnis, dieses Konzert, sowohl musikalisch als auch in dieser, wenn man so will, völkerverbindenden Absicht.
Vielen Dank, Uwe Friedrich, war das über ein Benefizkonzert des Bundesjugendorchesters mit dem Jugendorchester der Ukraine heute in Berlin. Und hier noch ein Programmhinweis. Das Musikjournal im Deutschlandfunk spricht morgen Abend um 20.10 Uhr mit dem Leiter des Bundesjugendorchesters Sönke Lenz über dieses Orchesterprojekt. In Krakau findet zurzeit das 10-tägige Festival der jüdischen Kultur statt, eine Veranstaltung, die weit über Polens Grenzen hinaus bekannt ist. Eigentlich wollte man in der inzwischen 31. Auflage dieses Festivals das Thema Wasser aufgreifen und die Auseinandersetzung mit diesem Element in der jüdischen Geschichte und Kultur. Doch wegen des Krieges in der Ukraine hat das Organisatorenteam umgeplant. Die ukrainische Grenze ist von Krakau schließlich gerade einmal 250 Kilometer entfernt. Und in der Stadt mit ihren etwa 780.000 Einwohnerinnen und Einwohnern leben inzwischen Zehntausende Geflüchtete. Auch für sie sollte bei diesem Festivalprogramm etwas dabei sein. Ein Beitrag von Jan Opielka.
Acht Musikerinnen und Musiker haben sich im Keller des Clubs Alhemia in Krakaus jüdischem Viertel Kazimierz ausgebreitet und proben. Auf dem Programm des internationalen Projektensembles stehen die vom renommierten Komponisten Frank London arrangierten Ghetto-Songs, ein Zyklus von Liedern aus der ganzen Welt. Mit dabei ist auch Svetlana Kundisch, die gebürtige Ukrainerin, emigrierte als Jugendliche mit ihrer jüdischen Familie nach Berlin. Inzwischen zählt sie zu den bedeutendsten Kantorinnen weltweit.
Vor einem Jahr war ich hier in Krakau beim Festival zum ersten Mal als Künstlerin. Vorher war ich als Gästin dabei. Und letztes Jahr, das war das erste Mal, dass ich als Kantorin hier auf der Bühne stand. Seit dem Anfang von dem Festival in Krakow, wir sprechen über 30 Jahre, das war das erste Mal, dass Frauen Kantorinnen auf der Bühne standen und ihre Gebete und Musik präsentierten.
Nun stehe sie wieder hier in Krakau, sagt sie, und es falle ihr schwer, angesichts des Krieges in ihrem Geburtsland überhaupt Musik zu machen und auf der Bühne nicht zu weinen.
Hey, what's going on? Look, there is a festival.
Dieses Dilemma, wie man mit der Tatsache des Krieges in der Ukraine umgehen solle, hatten in diesem Jahr auch die MacherInnen des Krakauer Festivals. Kurzzeitig erwägten sie Anfang des Jahres, es womöglich ganz abzusagen. Im 750.000 Einwohner zählenden Krakau fanden zwischenzeitlich mehr als 150.000 ukrainische Flüchtlinge Schutz. Aktuell leben bis zu 50.000 von ihnen in der Stadt. Das Festival-Team entschied, das Fest zu organisieren und es zugleich an die Entwicklungen anzupassen, wie Robert Gondek, einer der Organisatoren, berichtet.
Wir haben im Programm Punkte integriert, die sich besonders an Ukrainerinnen und Ukrainer richten, etwa thematische Führungen und Workshops. Wir organisieren aber auch Veranstaltungen, die sich direkt an die Ukraine und die ukrainische Kultur beziehen. Das ist unsere Geste als Organisatoren eines kulturellen Ereignisses, die sich auch an diejenigen BewohnerInnen unserer Stadt richten, die aus der Ukraine zu uns kamen.
Zu den ukrainischen Akzenten des Festivals zählen auch Vorträge und Diskussionen, etwa über ukrainische Juden in Israel. Nach einem der vielen Vorträge wurde indes deutlich, dass der Krieg in der Ukraine auch zu einem besseren Verhältnis zwischen Polen und der Ukraine beitragen könne. Das sagt der polnisch-jüdische Philosoph Stanisław Krajewski, ehemaliges Mitglied im Beirat des Museums Auschwitz-Birkenau. Denn auch in den polnisch-ukrainischen Beziehungen, so Krajewski, gäbe es nach wie vor Wunden von nur teils aufgearbeiteten, von beiden Seiten begangenen Verbrechen aus der Zeit während und direkt nach dem Zweiten Weltkrieg.
Wir identifizieren uns mit dem aktuellen tragischen Schicksal der Ukraine. Wir empfinden also, dass wir in die gleiche Lage geraten könnten, weil Russland uns bedroht. Und das bewirkt, dass die alten Vorfälle, als wir Opfer der Ukraine waren, nun an Bedeutung verlieren. Die Vergangenheit wird so absolut durch das jetzige Gefühl der Solidarität dominiert. Es ist Tatsache, es vollzieht sich vor unseren Augen. Und es ist gewissermaßen eine Art Reinigung, wie durch Wasser, das leider mit Blut durchmischt ist.
Das Festival der jüdischen Kultur in Krakau, ein Beitrag von Jan Opielka war das. Mit Skulpturen toter Pferde ist sie bekannt geworden, die belgische Künstlerin Belinda de Breukere. Sie präsentierte diese Arbeiten 2003 auf der Berlin Biennale von Venedig. Im Zentrum ihres Werks stehen ansonsten vor allem Plastiken von Teilen menschlicher Körper, ein kopfloser Fleischrumpf oder ein Körper an der Haut aufgehängt. Es sind Skulpturen, die erschrecken, denn sie erinnern an die Verletzlichkeit des Menschen und seinen Tod. Jetzt zeigt das Arp-Museum in Remagen die erste deutsche Einzelausstellung von Belinda de Breukere, und zwar unter dem Titel Die Figur werden. Anja Reinhardt hat die Schau für uns besucht.
Wachs, das wie Fleisch aussieht, so täuschend echt von feinsten Adern durchzogen, dass die Figuren in Madame Tussauds Kabinett dagegen lieblos aussehen. Obwohl sich die Bildhauerin Belinda de Breukere genau dort mit der Technik des Wachsmodellierens vertraut gemacht hat. Was sie daraus gestaltet, dreht sich um Existenzielles. Werden und Sein, Sex und Tod, um die Dualität, aber auch Parallelität von Eros und Thanatos, von Liebe, Tod und Schmerz. De Breukere schafft Figuren ohne Gesicht, wie eine liegende Frau in einem Glaskasten, die Extremitäten langgezogen wie bei Wilhelm Lehmbruck, der Körper vom Tod schon gräulich gezeichnet. Oder den mythologischen Marsyas, der von Apollon bei lebendigem Leib gehäutet wurde. Bei Belinda de Breukere verschwindet der gesamte Oberkörper der überlebensgroßen Marsyas-Wachsfigur unter Schichten von Haut, die wie große Decken über seinen Kopf gelegt wurden. Tod und Schmerz werden in unserer Gesellschaft versteckt. Andererseits sind sie gerade jetzt wieder sehr nah, seit dem Krieg in der Ukraine. Sie werden damit jeden Tag in der Zeitung konfrontiert. Sie können nicht daran vorbeisehen. Ich will darüber sprechen, was das für die bedeutet, die zurückbleiben. Und welche Erinnerungen zurückbleiben.
the person who was there before, who died.
Sagt Belinde de Breukere. Fragen nach der Vergänglichkeit des Lebens ziehen sich durch ihr gesamtes Werk. Vor mehr als 20 Jahren studierte sie im Archiv des Museums des Ersten Weltkriegs in Ypern Bilder von toten Pferden, die wie die Soldaten millionenfach auf den Schlachtfeldern starben, tierisches Material für den Krieg. Im Artmuseum erzählen davon raumgreifende, teils hängende Installationen von Pferdefellen, deren Größe aber auch etwas zu verbergen scheint, was dem Betrachtenden Rätsel aufgibt. Der Tod ist nur wenige Meter entfernt. Durch die hohen Glasfenster ist eine Plastik zu sehen, diesmal nicht aus Wachs, sondern aus Blei. Zwei tote Fohlen auf einem Block. Die schlaffen Körper liegen übereinander, ihre Beine fallen an den Seiten des Blockes herab.
They have exactly the same size as we, as humans.
Sie sind exakt genauso groß wie Menschen und auch ihr Gewicht ist das eines Erwachsenen. Das könnte eine Parallele sein, die sich in unsere Gedanken und Gefühle überträgt. Die Köpfe der Fohlen wachsen dann in der Skulptur zusammen. Es geht also nicht um Realismus.
Together became one more abstract, not realistic anymore.
Es liegt etwas Sakrales in der Präsentation der Arbeiten, bedingt durch die Größe der Ausstellungsfläche, in der sich die einzelnen Werke nicht zu nahe kommen. Bedingt aber auch durch die Ausblicke aus den meterhohen Glasfenstern des Artmuseums, die nach vorne den Blick auf die mythisch aufgeladene Rheinkulisse freilegen und nach hinten auf undurchdringbare grüne Natur. Belinde de Breukere gelingt es zum einen durch die Drastik ihrer Darstellung in einigen Werken, die Grenze zum Kitsch nicht zu überschreiten, aber auch durch die vielen Bezüge auf die Kunstgeschichte, wie auf Cranach und auf die christliche Ikonografie des Schmerzensmanns. Die Künstlerin schaut sich Ausstellungsräume sehr genau an, bevor sie ihre Arbeiten für eine Schau aussucht. In Remagen setzt sie als Kontrast zu den monumentalen Plastiken kleinformatige Papierarbeiten, Grafiken und Collagen, die über die Ausstellung verteilt gehängt sind. Ein mit wenigen Linien skizzierter Frauenakt, die Vagina mit kräftigen Strichen betont, oder wie Blütenblätter geschnittene Tapetenstücke, die in Schichten übereinander geklebt wurden. Überhaupt ist das Überlagern sowohl als gestalterisches Prinzip als auch als Denkform ein zentraler Aspekt in de Breukeres Arbeit. So könnte diese Ausstellung ein Ausgangspunkt für viele Debatten unserer Zeit sein, denn nichts ist eindimensional und nur mit dem, was die Oberfläche zeigt, zu erklären.
Anja Reinhardt war das über die Ausstellung der belgischen Künstlerin Belinde de Breukere im Artmuseum in Remagen. Und jetzt noch die Kulturmeldungen, heute mit Anna Kohn.
Im Naumburger Dom gibt es nun eine sehr interessante Fusion zu sehen. Ein Part zeitgenössisch, ein Part aus dem 16. Jahrhundert. Der Marienaltar, den Lukas Cranach der Ältere vor rund 500 Jahren schuf und der im Naumburger Westchor aufgestellt war, hat ein neues Mittelteil bekommen. Gemalt vom Leipziger Künstler Michael Triegel, der als einer der wichtigsten Vertreter der neuen Leipziger Schule gilt. Das ursprüngliche Mittelteil war 1541 im Zuge einer bilderfeindlichen Aktion zerstört worden. Übrig blieben die beiden Flügel, auf denen großformatig unter anderem der heilige Petrus und der heilige Jakobus und die Stifterbischöfe dargestellt sind. Das neue Mittelbild des Triptychons zeigt nun Maria mit Kind, umgeben von Heiligen, die sowohl als Heilige aus dem Naumburger Westchor als auch als zeitgenössische Menschen interpretiert werden können. Triegel hat die Gruppe außerdem um den evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer ergänzt. 1998 wurde der gemeinsame deutsche PEN gegründet. Dass er jetzt wieder geteilt wurde, hält Schriftsteller Jochen Labs für einen Ausdruck von Unüberlegtheit und mangelndem Verantwortungsbewusstsein. Der ehemalige Generalsekretär des deutschen PEN-Zentrums Ost sagte der deutschen Presseagentur, er habe sich in den 90ern zusammen mit der überwiegenden Mehrheit der PEN-Mitglieder in Ost und West mit aller Kraft für einen gemeinsamen deutschen PEN eingesetzt. Eine Teilung des Verbandes sei nicht zu akzeptieren. Am 10. Juni war der neue Verband PEN Berlin gegründet worden, mit rund 150 Mitgliedern und dem Ex-PEN-Präsidenten Dennis Yücel an der Spitze. Die russische Kultur ist mir immer als Teil der europäischen Kultur erschienen. So sieht es der russische Regisseur Kirill Serebrennikov. Serebrennikov sagte der Welt am Sonntag, die russische Kultur sei ein einflussreicher Teil der europäischen und umgekehrt. Putins Propaganda dagegen sei, Zitat, das Gegenteil von Kunst. Sie hasse die Kunst, weil sie mit ihr um die Seelen der Menschen konkurriert. Ein Kunstwerk könne unter furchtbaren Umständen geschaffen werden, so Serebrennikow, aber es sei immer mit dem Wunsch nach Freiheit verbunden.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Pläne einer konzertierten Aktion von Bundesregierung, Gewerkschaften und Arbeitgebern zum Umgang mit den steigenden Preisen. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.